Hallo und herzlich willkommen zu Bunny Hop Powered by Bike und Berg, dem Podcast von Mountainbiker für Mountainbiker. Ich bin Rüdiger und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge sprechen wir mit meinem Geschäftspartner und Freund Carsten Schimmick über Mountainbiken und die regionale Entwicklung auf der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen, Carsten.
Servus.
In der heutigen Folge haben wir uns mal ein bisschen was überlegt, weil es ja so ein Podcast unter Kollegen ist, dass wir einfach gesagt haben, wir machen mal so 15 Fragen, 15 Antworten. Die Idee kam ja von dir. Ich habe versucht, mal so 15 Fragen aufzustellen. Mal schauen, was da draus wird. Fangen wir mal so mit der ersten Frage an. Und das ist, glaube ich, so das Typische überhaupt. Das wollen immer alle wissen. Wie lange fährst du denn schon Mountainbike?
Ja, seit 1990, würde ich sagen. Da hatte ich eigentlich vor, mir ein Trekkingrad zu kaufen und habe dann mit einem Klassenkameraden drüber geredet, der war auch so ein bisschen radaffin wie ich. Davor hatte ich so ein einfaches ATB, hieß es da, Allterrain-Bike mit Schutzblechen und breiten Reifen. Und dann meinte er doch, das wäre doch viel cooler, wenn du ein Mountainbike kaufst. Ja, und dem Stefan verdanke ich halt jetzt, dass ich dann doch die Karriere als Mountainbiker eingeschlagen habe und nicht mit Satteltaschen über die autoverstopften Pässe fahre.
Ja, autoverstopfte Pässe, da sind wir schon gleich bei dem Thema Pässe. Ich habe mir mal hier so notiert als die zweite Frage, was war denn so bislang dein größtes Mountainbike-Erlebnis? Also das, was so wirklich als Highlight hervorsticht.
Oh, mein ganzes Leben ist ein einziges Mountainbike-Erlebnis. Ich lebe Mountainbike, alles in meinem Leben dreht sich um Mountainbike. Und so diese Highlights sind immer wieder so in Zeitabschnitten aufgetreten. Das war natürlich der erste Alpencross 1997, damals nur mit dem Hardtail und mit Felgenbremsen. Dann diese Zusammenkunft mit Harald Philipp und den Wordreitern in Innsbruck. Das war so für mich dieser Wendepunkt. Ich bin davor Mountainbike-Touren gefahren, Pässe gefahren, habe Alpencrosse gemacht. Und dann gab es da plötzlich Leute, die haben ihre Räder auf den Gipfel getragen und sind da Trails runtergefahren, die für mich zu dem Zeitpunkt völlig unvorstellbar waren, die zu fahren. Und dann habe ich das gesehen, dass die diese Trails da runterfahren, wo ich irgendwie runterklettern muss. Und ich habe gesagt, das ist es. Ich muss genau das lernen, weil das ist endlich das, was mir gefehlt hat. Dass ich irgendwo hingehe, in die Berge, mein Rad irgendwo hintrage und dann einfach alles fahren kann, was da ist. Und das ist so dieses Top-Erlebnis. Und das hat sich dann gesteigert über ja ziemlich genau 10 Jahre bis ins Jahr 2016, wo ich mit Florian Striegel und der Birgit Noha unterwegs war. Und da haben wir die Punta Rossa della Cripola gemacht mit 3628 Metern. Ist aus so einer Bierlaune raus entstanden, abends nach 3 Bier ins Google geguckt, da guck mal, da ist ein Gipfel eisfrei mit über 3,6, komm, da laufen wir morgen einfach mal hoch. Und wir haben dann 7 Stunden hochgetragen, waren dann irgendwie 5 Stunden mit der Abfahrt beschäftigt, sind ziemlich spektakuläre Fotos entstanden. Und das ist so ziemlich eines der Highlights in meiner Mountainbike-Karriere, wenn man so bezeichnen darf. Ja, und dann sind Dinge aufgetreten, wie dass meine Kinder das Mountainbiken angefangen haben. Und das ist dann natürlich auch genial, wenn die Kinder dann plötzlich diese Leidenschaft aufnehmen und dann mal mit den Kleinen dann einfach da dann irgendwie ein Davoses Jakobshorn dreimal am Tag runterfährt mit jedes Mal 1000 Höhenmetern. Und dann fahren die Kids da mit ihrem jugendlichen Leichtsinn da runter, als hätten sie noch nie was anderes gemacht. Und selber als alter Esel hängt dann da im Hinterrad und kommt dann kaum noch hinterher. Und das sind so diese Highlights in meinem Leben und natürlich jetzt klar mit meiner Partnerin viele Touren gemeinsam unternehmen, gemeinsame Erlebnisse auf dem Mountainbike auch in der Partnerschaft zu erleben. Das ist auch was Tolles.
Jetzt sagtest du mit den Kindern, das heißt, die lernen jetzt von dir das Fahren. Ich weiß, du gibst auch Fahrtechnikkurse, aber irgendwann musst du das auch mal gelernt haben. Und du hast vorhin mal gesagt, du bist mal mit dem Harald Philipp zusammengekommen und er ist ja auch oder war einst Fahrtechniktrainer, ist glaube ich wohl der Mountainbiker schlechthin, beziehungsweise der Bike-Bergsteiger schlechthin mit einem wahnsinnigen Portfolio. Wo hast du es denn gelernt?
Learning by doing, also die Dinge, wie es heute üblich ist, dass man sich ein Bike kauft, dann einen Fahrtechnikkurs macht und das dann von einem professionellen Fahrtechniktrainer, der idealerweise natürlich eine Ausbildung bei der DIMP absolviert hat, lernt mit Didaktik und so Sachen und mit Bewegungsanalyse und so weiter. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Es gab Zeitschriften, da gab es dann Fotos, Collagen, Fotoszenen vom Hans-Jörg Rey zum Beispiel und dann ist man da so als Jugendlicher junger Erwachsener mit diesem Heftchen in der Hand auf der Straße rumgehüpft und hat versucht, diese Tricks, die Hans hier gerade gemacht hat, irgendwie nachzuvollziehen. Und man hat das teilweise dann mit Kumpels gemacht und hat dann das sich praktisch gegenseitig so ein bisschen gespottet und gegenseitig so ein bisschen Hilfestellung gegeben. Und diese ganzen Dinge, die man heute hat, dass man sich dann YouTube-Video anschaut und dass man das sich selber mit dem Handy aufzeichnet und sofort auf dem Display sieht, was man da gemacht hat, diese Möglichkeiten gab es früher nicht. Ja, und der Rest hat sich einfach durch das Tourenfahren entwickelt, durch das alpine Biken, durch Leute, die man getroffen hat, mit denen man unterwegs war, und was war so ein gegenseitiges Lernen und so weiter. Und mir hat es immer gut getan, mit Leuten unterwegs zu sein, die besser waren wie ich. Das ist dann irgendwann leider sehr schwer geworden, weil so im eigenen Freundeskreis war ich dann meistens so der Vorturner, und dann haben alle eigentlich von mir profitiert und ich konnte da eigentlich mir ganz selten was abgucken von anderen.
Das sind so Dinge, die kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wir fahren etwa gleich lang Mountainbike. Ich glaube, ich habe 2 Jahre später angefangen. War aber viel, viel länger in diesem Tour-Modus unterwegs. Habe dann auch leider eine lange Pause gemacht. Mal kurz das Hobby gewechselt, sehr zum Leidwesen meiner Fitness. Musste dann wieder neu einsteigen und habe dann ja auch tatsächlich bei dir mal einen Mountainbike-Fahrtechnik-Kurs gemacht. Und seither sehe ich das auch so ein bisschen Learning by Doing. Ich bin halt eben auch viel mit Leuten unterwegs, die besser sind. Wir sehen uns ja auch oft genug auf Trails und sind ja auch mit den Kids on Bike unterwegs. Auch da lernt man immer wieder was. Und du hast vorhin gesagt, wenn man was lernen will, dann kann man das ziemlich gut bei der DIMP. Klar, es gibt natürlich auch noch Mountainbike-Schulen. Wir betreiben ja hier eine mit Bike und Berg. Aber du bist auch ganz arg aktiv in der DIMP, nämlich als Sprecher der DIMP IG Ostwürttemberg. Wie bist du denn dazu gekommen und was beschäftigt dich dabei so täglich und wie viel Zeit musst du da rein investieren?
Also gekommen bin ich zu DIMP eigentlich durch den Thomas Kleinjohann, das war damals der Vorstand, der hat mich auf der Eurobike als Mitglied geworben. Ich war dann halt da bei denen am Stand und das war ganz nett und dann habe ich da sofort den Antrag ausgefüllt und dann war ich eigentlich so jahrelang passives Mitglied. Denn so 2012, 13 ging das Thema los, mit diese lästige 2-Meter-Regelung in Baden-Württemberg endlich abzuschaffen. Da hat die DIMP eine Petition gestartet. Wir hatten 2 Jahre davor in Hessen den großen Erfolg, dass wir eine Gesetzesverschärfung verhindert hatten. Und diesen Elan, diese Motivation aus Hessen, die haben wir mitgenommen nach Baden-Württemberg und haben dann ja über 60.000 Unterschriften gesammelt und sind dann damit in den Landtag gegangen und wollten eigentlich diesen Fehler im Gesetz beseitigen, der uns da seit Jahren eigentlich das Hobby erschwert. Und ja, hat natürlich auch darauf gehofft, dass dieser Regierungswechsel hin zu den Grünen eigentlich dazu führt, dass die Grünen ihr Versprechen wahrmachen und sich dem die Belange der Freizeitsportler und der umweltbewussten Betätigung im Wald mit dem Sportgerät und so eigentlich offen gegenüber sind. Und leider hat sich diese Hoffnung da nicht bewahrheitet. Und dann war ich natürlich stark implementiert in dieses Thema Open Trails, habe dort viele Sachen gemeinsam mit dem Heiko und mit anderen Mitstreitern gestaltet, auch Texte verfasst, auch Artikel geschrieben und so Sachen. Ja, und dann ist man so in dieser Social-Media-Propagandamaschine irgendwie so gelandet. Man reagiert dann auf Zeitungsartikel, die sehr negativ gegen Mountainbiker sind, schreibt Leserbriefe, versucht lokal was zu machen, versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, und dann haben wir 2014 mit ein paar Leuten hier aus der Region die DIMP IG gegründet. Das hat sich so einfach ergeben, dass die Leute sich halt kennengelernt haben und gesagt haben, wir wollen was machen. Wir hatten eigentlich gehofft, aufgrund der starken Mountainbike-Community in der Gegend hier mit ganz vielen Gruppen, dass wir da eigentlich gleich richtig durchstarten können mit 80, 90, 100 Mitgliedern, große Ortsgruppe aufmachen, wo richtig Drive dahinter ist, wo dann wirklich auch viele mitziehen und man gemeinsam was reißen kann. Also wir haben dann auf unserer Agenda natürlich gehabt, dass wir die Jugendarbeit pushen wollen, dass wir das Thema Fahrtechnik-Seminare, geführte Touren und so weiter alles mal so in seinen offiziellen Charakter bringt. Und das war für mich ein bisschen enttäuschend, dass da viele Leute einfach dann gesagt haben, ja, ne, wir machen wie bei unser Ding, wir holen das Radl am Sonntag aus der Garage, wir fahren dann da unsere 2 Stunden, gehen danach ein Bierchen trinken und dann ist unser Engagement damit auch schon erledigt. Und ja, gut, dann haben wir halt gesagt, müssen wir anders angehen. Wir haben das Thema urbanes Biken in Aalen publik gemacht. Wir haben 2015 einen mobilen Pumptrack auf dem Marktplatz gehabt im Rahmen der Aktion Aalen City Aktiv, Aalen City Sportiv. Haben dann das Thema Pumptrack hier platziert. Es konnte dann auch keiner der Gemeinderäte und auch nicht der Bürgermeister und auch die Herren von der Verwaltung und die Damen von der Verwaltung sagen, sie wissen gar nicht, was ein Pumptrack ist, weil sie hatten ihn 4 Tage vor der Nase. Und wir haben dort gesät. Wir haben dort wirklich den Acker bestellt 2015 und wir ernten seit zwei Jahren regelmäßig, weil das Thema Pumptrack ist heiß. Es ist in allen Teilorten auf der Agenda. Es wurden inzwischen mehrere Pumptracks in der Region realisiert. Verschiedene Ausführungen, also geteerte Pumptracks, größere Anlagen, dann auch Pumptracks wie der Bikepark Waldhausen, der in Handarbeit mit Blutschweiß und Tränen aus einem Haufen Dreck entstanden ist und das, was die Kids sich selber gegraben haben. Und da fahren wir jetzt die Erfolge ein. Da sehen wir jetzt, dass wir auch gefragte Gesprächspartner bei der Verwaltung sind, bei den Gemeinden. Ich war kürzlich beim Bürgermeister von Oberkochen, der hatte mich eingeladen als Experte hier in der Region zum Thema Pumptrack, weil eine solche Anlage auch in Oberkochen entstehen soll. Und da ich in Waldhausen schon beteiligt war und auch die Sachen in Faxenfeld und Dewang begleitet habe, gemeinsam mit den Mitstreitern, bin ich da jetzt auch beauftragt, in Oberkochen tätig zu werden. Und jetzt kommt es so langsam. Wir haben dann Unterabteilungen oder Teile der IG sind weiter weg von Aalen engagiert. Das ist zum Beispiel der Steffen Volk in Bopfingen und der Joachim Hirschfeld in Dischingen, die jetzt offizielle Bikestrecken bauen dürfen. Und das ganze Thema Mountainbike auch in Verbindung mit Jugendarbeit und nach dem Motto More Trails Close to Home und No Dig, No Ride. Auch diese ganzen Sachen in offizielle Bereiche reinbringen und mir da überall jetzt offizielle Mountainbike-Strecken in den Orten kriegen.
Ja, das ist etwas, da sind wir sehr stark mit involviert. Wir machen das ja nun auch. Wir haben ja vor kurzem gemeinsam die Strecken zum großen Teil kartografiert. Ich arbeite hier auch gerade in ein GIS-System ein, sodass man dann auch mit den jeweiligen Teilstrecken auch an die Gemeinden bzw. an die Stadtverwaltung rantreten kann. Jetzt leben wir hier so am Rande der Schwäbischen Alb. Wie würdest du denn dieses Gebiet an sich, also wenn du jetzt die Schwäbische Alb siehst, in Bezug auf Mountainbike beschreiben?
Ja, ich sage immer, wir leben in Schwäbisch-Ligurien. Ligurien ist so dieser Fluchtpunkt aller Mountainbiker. Im Winter vor allem oder im Frühjahr, nach Finale Ligure, kennt jeder, will jeder hin, das ist einfach traumhaft. Und ich sage immer, wir leben hier in Schwäbisch-Ligurien, wir haben hier alles bis auf das Meer. Aber der Rest ist eigentlich genauso geil. Wir haben so viele abwechslungsreiche Strecken. Wir haben ein bestehendes Wegenetz, das wahrscheinlich in Europa einzigartig ist, das sich über die gesamte Schwäbische Alb erstreckt. Und wir haben ja eigentlich das perfekte Mountainbike-Paradies direkt vor der Haustür. Und ich stehe auf morgens, frühstücke, setze mich aufs Rad, fahre 6 Minuten und habe den ersten Trail. Und ich muss nicht erst wie jetzt einer, der in München wohnt, erstmal sich mich morgens 2 Stunden in Stau stellen, in Eschenlohe dann nochmal anstehen, dass ich dann irgendwo auf den Parkplatz komme und dann mit 350 anderen auf die Enningalm hochfahren, sondern ich setze mich aufs Rad, bin innerhalb von wenigen Minuten aus dem Dorf raus und bin irgendwo im Wald und habe ein absolut geniales Trainings direkt vor mir und ich kann das nutzen, um ins Büro zu fahren. Ich habe jeden Tag die Auswahl zwischen 6, 7, 8 Trails, um morgens ins Büro zu fahren und kann mir jeden Tag eine Variante machen. Ich kann abends nach Feierabend noch eine Runde drehen. Ich muss nicht erst ins Auto sitzen und mich da stressen oder erst heim und umziehen oder ich muss nicht auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich habe einfach hier die perfekten Möglichkeiten direkt vor der Tür. Und wenn wir dann die Home Trails, also wir haben hier so rund um Aalen so circa 200 Kilometer Single Trails, wenn ich dann also nach 11, 12 Wochen mal alles abgefahren bin, dann kann ich mich immer noch mal ins Auto setzen und dann fahre ich halt 15, 20 Kilometer weiter, fahre ich nach Heubach oder nach Geislingen oder mal nach Bad Urach oder auch nach Bayern rüber, nach Treuchtlingen und habe gleich das nächste Trailparadies und kann da auch wieder ein ganzes Wochenende verbringen. Und wir haben hier eigentlich ein geschlossenes, unendliches Bike-Paradies, das ist einfach traumhaft.
Die Gemeinden steigen ja jetzt gerade so ein bisschen darauf ein. Also die Stadt Lauchheim will jetzt die dort vorhandenen Trails legalisieren. Die Bürgermeisterin hat sich da schon sehr positiv geäußert. Es gab auch entsprechende Termine schon mit dem Gemeinderat und auch mit den beteiligten Stakeholdern, wie zum Beispiel auch dem Schwäbischen Albverein, der dem auch sehr offen gegenübersteht. Der Forst steht dem sehr offen gegenüber, sodass in Lauchheim sicherlich jetzt was entsteht. Auf dem Aalbuch entsteht die Aalbuch-Runde. Das ist eine Mountainbike-Runde oder ich nenne es mal ein Mountainbike-Abenteuer, das durchaus mehrtägig gefahren werden kann. mit über 100 Kilometern. Es wird dann nachher im Endausbau sicherlich so um die 30% Singletrail-Anteil haben. Davon natürlich viele Flowtrails, die dann parallel zu den Wanderwegen laufen, aber auch sehr spannende Downhill-Trails. Und jetzt gibt es in Dichingen einen weiteren legalen Trail, der jetzt ganz aktuell gebaut wird. Nur rund um Ahlen und Oberkochen ist es jetzt noch ein bisschen dünn dort bestellt. Oder gibt es hier auch legale Trails?
Ja, erstmal ist ja jeder Weg, der breiter ist wie 2 Meter, auch in Baden-Württemberg legal. Die meisten Wege sind einfach 2 Meter breit, weil diese Wege auf bestehenden Wegen verlaufen und zum Beispiel auf Wegen verlaufen, die auch von Forstfahrzeugen ab und an benutzt werden. Da werden Stämme gerückt, da wird ein Traktor durchgefahren, da fährt auch mal der Jäger mit seinem Jeep durch. Diese Wege wachsen im Sommer ein bisschen zu, da kommen Brennnesseln und Brombeeren rein, im Winter sind sie wieder 2, 3 Meter breit. Also, ich will jetzt auch nicht davon reden, dass irgendwelche Wege illegal sind. Es ist halt, manche Wege sind halt in der Benutzung derzeit vom Gesetz grenzwertig zu befahren. Und was fehlt, ist für Gäste offizielle Wege, die sie finden, wo man am Parkplatz eine Schautafel hat, wo dann dran steht, da gibt es einen blauen Trail für Einsteiger, einen roten Trail für Fortgeschrittene und einen schwarzen Trail für Experten. Und heutzutage suchen die Leute sich irgendwelche Tracks aus dem Internet oder finden bei Komoot irgendwas oder finden ein Segment bei Strava und stehen dann halt am Trail und sind dann oftmals von den Gegebenheiten vor Ort überfordert. Sie kommen daher, parken ihr Auto irgendwo, fahren drauf los und dann stehen sie da vor dem Trail, dem sie einfach noch nicht gewachsen sind, weil das ganze Thema nicht greifbar ist. Wir müssen die Leute ein bisschen lenken. Also gerade Leute, die nicht von hier sind, die neu in der Region sind, die brauchen erstmal so eine Richtschnur. Du fahr doch dahin, da ist der Startpunkt, da geht's los, da kannst du parken, da gibt's hinterher einen Biergarten, da kannst du einkehren. Da gibt's vielleicht dann noch einen kleinen Pumptrack für die Kiddies, kannst mit Frauen und Kindern kommen. So wie es noch zum Beispiel in Heumödern-Trails gemacht ist, in Treuchtlingen, da ist es ganz toll. Da fährt man in die Talstation Heumödern, da gibt es einen Biergarten, daneben dran ist der Kinderspielplatz, dann gibt es einen Pumptrack für die Kiddies und einen Pumptrack für die Großen. Und dann gibt es drumherum tolle Trails. Auf einer Schautafel kann man sich orientieren, dann sieht man, okay, man muss da hochfahren oder da hochfahren, dann kommt man zum Eulenhof-Trail oder zum Sigi-Trail. Und für die Fortgeschrittenen gibt es dann noch den Z-Trail oder die Rodelbahn. Und dann sind die Leute erstmal verräumt und haben einen Ausgangspunkt. Und dann kommen die auch daher und parken da und machen Tagtouren und hinterher nach der Tour sind sie durstig und gehen da einkehren. Das heißt, man hat dort auch eine Wertschöpfung vor Ort. Man kann da praktisch auch Gastronomie am Ort mit neuer Kundschaft belegen und auch dann Geschäfte im Ort, die dann noch unter Umständen ein Angebot haben an Produkten, die einer am Wochenende braucht, wenn er dort zum Biken ist, kann auch noch davon profitieren. Das ist eigentlich auch so ein Entwicklungspotenzial für ländliche Regionen, wo jetzt nicht immer nur die großen Industriebetriebe Arbeitsplätze schaffen und die Leute bloß zum Arbeiten da sind.
Nein, aber es ist ja auch gerade für diese Betriebe auch eine Art Standortsicherung. Wenn man ein tolles Mountainbike-Wegenetz hat und Mountainbike ist nun mal eine Sportart, die mehr Sportler hat wie zum Beispiel Fußball in Deutschland, dann hat man auch entsprechend ein Argument, in ein Unternehmen zu kommen. Also wir reden hier dann natürlich auch über Standortsicherung. Wie würdest du denn die Trails kategorisieren, wenn du so deine Home Trails siehst? Wie würdest du die kategorisieren? Sind die eher gemischt, so dass wirklich für jeden was dabei ist, oder sind die hier schon alle ein bisschen gehobener?
Naja, also wir haben ja hier eine Mittelgebirgsregion, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass man ja jetzt nicht so diese langen Anstiege hat wie in den Alpen, dass man da mal 1000 Meter hochfährt und dann irgendwo 1000 Meter irgendwie Spitzkehren-Trail runterbasteln kann, sondern wir haben ja so ein gemischtes Trailgelände. Wir haben oftmals so Wege, die so auf einer Höhe am Waldrand entlang führen oder oben auf der Höhe entlang führen, am Alp drauf entlang führen. Und die sind ja dann erstmal wellig. Also das heißt, es geht hoch und runter. Es ist eigentlich so ein klassisches Cross-Country-Gelände. Der Untergrund ist meistens naturbelassen, also Waldboden. Dann gibt es natürlich Wurzeln und Steine. Und das ist eigentlich so dieses Rückgrat des Wegenetzes, diese unbefestigten Wege, wo vielleicht sogar schon mal ein Schotter drauf war, aber da sich über die Zeit einfach dann eine Humusschicht nach oben drüber gebildet hat, die seitlich ein bisschen eingefallen sind, ein bisschen eingewachsen sind. Und das ist so dieses Rückgrat des Wegenetzes. Das würde ich schon durchaus als Trails bezeichnen. Die kann man aber auch zum Beispiel alle auch noch mit Muskelkraft bergauf fahren. Man braucht dann noch kein E-Bike dazu. Das ist so das Gros an Wegen. Dann gibt es natürlich so sehr flowige Lines im Wald, die dann so zum Beispiel alten Hohlwegen oder alten Rückegassen folgen. die dann so ein bisschen Murmelbahn-Charakter haben. Die gehen dann so ein bisschen durch eine Rinne durch, rechts, links, hoch, mal um Baum rum und so. Die sind dann schon für erfahrene Mountainbiker geeignet. Kinder lieben das, dieses Feeling, sich einfach oben aufs Rad zu setzen und dann da so runter zu kugeln und dann wie so eine Murmel durch so diese Bahn zu gescheucht zu werden. Ja, und dann haben wir natürlich auf der Schwäbischen Alb überall natürlich ein Wegenetz, das seit Jahrhunderten besteht, das teilweise ja früher Wege waren, wo die Leute zur Arbeit gelaufen sind. Man hat ja früher vor 100 Jahren hatte nicht jeder ein Auto gehabt wie heute. Das heißt, die Leute sind erstmal zur Arbeit gelaufen, die mussten dann von irgendeinem Dorf oben auf der Albhochfläche runterlaufen ins Tal, ins Sägewerk oder in die Mühle oder in die Glasschmelze. Ja, und dann haben die da so Pfade in den Wald getrampelt, sage ich mal. Und diese Pfade, die wurden dann später ja teilweise von Wandervereinen ausgezeichnet, markiert, in deren Wegenetz übernommen. Und diese ganzen Wege, die jetzt hier vom Schwäbischen Albverein unterhalten werden, die Wege sind meistens über 2 Meter breit. Ich messe das immer am lichten Baumabstand, weil ich kann ja nicht an Brennnesseln oder Grashalmen messen. Somit sind also diese ganzen markierten Wege im Wald natürlich auch ein Bestandteil des Wegenetzes. Und das ist eigentlich hier eine tolle Kombination, weil dann gibt es dann auch Wege, die dann die steile Hänge runtergehen. Da gibt es dann Spitzkehren, da gibt es dann Zickzack zur Sache. Da gibt es auf der Schwäbischen Alb Trails, also findest du selbst im alpinen Raum selten in dieser Ausprägung.
Alpiner Raum ist ein gutes Stichwort. Wenn du die Trails hier siehst und die Trails in den Alpen, wie würdest du die vergleichen? Eher schwieriger und ruppiger oder eher moderater?
Das kann man so nicht vergleichen. Im alpinen Bereich habe ich ganz andere Randbedingungen, habe ich oftmals viel mehr Fels mit drin. Ich habe oftmals loses Material drin. Ich bin natürlich im alpinen Bereich, im Gebirge, sehr oft oberhalb der Baumgrenze unterwegs. Da sind ganz andere Randbedingungen da. Da hat man auch ganz andere Einflüsse durch die Erosion auf die Wege. Man findet sowohl auf der Schwäbischen Alb richtig schwieriges, knackiges Zeug und man kann natürlich auch in den Alpen super flowige, easy peasy Murmelbahnen finden. Und da ja jetzt in Skigebieten viel gebaut wird in Form von Flowtrails, sage ich mal Sölden oder Brandnertal oder jetzt vom Flumser Berg war ich kürzlich, das ist ja wirklich dann so ganz Einsteiger geeignet, familientauglich und so weiter. Sowas findet man jetzt zum Beispiel im Mittelgebirge im gewachsenen Wegenetz eher weniger. Aber es ist ein ganz anderer Stil von von Mountainbike-Strecken.
Ja, wenn du die Trails dann so vergleichst, ist es halt einfach ein anderer Stil. Ich bin selbst ab und zu in den Alpen unterwegs. Da habe ich feststellen können, es geht nicht so steil bergauf wie hier, dafür aber länger. Die Trails sind sehr viel länger, dafür aber oftmals flowiger, mit teilweise sehr knackigen Abfahrten dabei, also auch Wurzelpassagen. Wie würdest du das so im Vergleich sehen?
Man kann das nicht direkt vergleichen. Jedes Trail auf der Welt hat seinen eigenen Charakter. Nichts ist langweiliger wie eine Murmelbahn, sage ich immer. Und alles andere, was irgendwie Patina hat, was seit Jahren, Jahrzehnten existiert, ist der Erosion, der Benutzung, der Abnutzung, aber auch der Zurückeroberung durch die Natur ausgesetzt. Und das macht eigentlich ein Mountainbike-Trail aus, diese Patina, diese Geschichte, die dahinter steckt. Also wenn ich in Dolomitenwege fahre, die im Krieg angelegt wurden, die sind in Handarbeit gebaut worden vor über 100 Jahren, die haben eine Patina, aber sie sind noch da, weil sie gut gebaut sind. Und so ist es auch auf der Schwäbischen Alb. Dass jeder Trail hat seinen eigenen Charakter und man kann da nicht vergleichen zwischen alpinen Raum oder Trails im Finale oder Trails auf der Alb. Das hat alles irgendwo seinen Charme, seine Berechtigung. Aber das ist das Einzigartige an dem Sport, dass man zwar immer Mountainbiken tut, aber jeder Weg trotzdem einen eigenen Charakter hat. Und das ist das Spannende an diesem Sport, dass man dort niemals in den Einheitsbrei hat und dann auf einem Feld von 50 mal 100 Meter einer weißen Kugel hinterher rennt und auf ein Aluminiumtor drauf rast.
Deswegen gibt es ja auch mehr Mountainbiker wie
Ja, das
Fußballer.
ist für mich, also ein Fußballplatz hat keinen Charakter. Das ist immer eine blöde grüne Wiese und mit ein paar Linien drauf und Gras.
Ja, ja. Wenn du die Trails hier so siehst, mal überlegst, wie viele Trails wir haben. Ich glaube, wir kennen beide ziemlich viele. Du kennst natürlich noch viel, viel mehr Trails, als ich die kenne. Würdest du diese Trails für die Region als ausreichend bezeichnen oder bräuchte die Region noch ein paar mehr davon?
Also ich bin ja großer Verfechter von sinnvollen Netzen, damit man dort vielseitige Touren fahren kann. Ich möchte natürlich ungern gesagt bekommen, ihr habt jetzt da eine Strecke, die ist jetzt da am Braunberg und da durfte fahren und ansonsten durfte er nicht mehr. Und dann gibt es vielleicht noch eine Strecke in Heubach und eine in Bopfingen und eine in Oberkochen, das macht keinen Sinn. Für mich macht das Mountainbiken aus, dass ich ein großes Netzwerk von Wegen habe und dann auswählen kann, je nach Lust und Laune. Möchte ich jetzt steil hochfahren, möchte ich steil runterfahren, habe ich die Kinder dabei, habe ich die Partnerin dabei, habe ich starke Jungs dabei, die richtig technische Sachen fahren wollen. Am liebsten möchte ich natürlich dann, wenn ich so eine Gruppe habe aus 4-5 Leuten, die bestimmtes Ziel haben, natürlich die Top-Spots anfahren und dann vernetzt fahren. Und dann möchte ich natürlich nicht zwischendurch da 15 Kilometer Schotter schrubben müssen, um von einem Trail zum nächsten zu kommen. Von daher würde ich sagen, wir haben tolle Abfahrten, wir haben tolle Trails, das ist sehr umfangreich hier. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieses Gesamtheitliche, diese Verbindungen. Und da gibt es natürlich so Potenzial, dass man sagt, man hat einen Schotterweg, der geht jetzt 4 Kilometer geradeaus durch die Fichtenschonung, stinklangweilig, das nimmt man halt in Kauf, da fährt man halt lang, um vom Trail 1 zum Trail 2 zu kommen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte und sage, okay, ich habe jetzt hier rechts von dem Schotter, da ist jetzt da so ein bisschen kupiertes Gelände und links vom Schotter, da gibt es ein paar Löcher und da gibt es ein paar Wurzelstöcke. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, natürlich gemeinsam mit dem Forst und in der Abstimmung mit zuständigen Umweltschutzbehörden und so weiter, diesen Schotterweg attraktiver zu gestalten und ich dann dort entlang dieser 4 Kilometer langen Strecke einen Trailbau, der maximal 3-4 Meter in den Wald hereinragt, dort keinerlei zusätzliche Beeinträchtigung des Naturraums bedeutet, weil der Schotterweg ja an sich schon da ist und auch benutzt wird und befahren wird und begangen wird und beritten wird, dann kann ich doch da rechts davon und links davon einfach noch eine schöne Mountainbike-Strecke reinzaubern. Hat er den Vorteil, ich fahre diese 4 Kilometer nicht in 10 Minuten, ich bin auf diesen 4 Kilometern vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten oder dreiviertel Stunde unterwegs und habe eigentlich aus dem bestehenden Weg einen Mehrwert generiert, ohne einen Impact auf den Naturhaushalt zu haben. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, jetzt die Leute auch, sage ich mal, dazu lenken, wenn ich dann so ein paar so Wege miteinander verbinde und dann noch die bestehenden Trails, die wir haben, dann mit einbinde, dann kann man die Leute praktisch in so einer Tour, sage ich mal, fesseln. Und dann sind die da, fahren die halt nicht 10 Minuten den Schotterweg lang, sondern 45 Minuten auf dem Pumptrack-ähnlichen Trail daneben. Und das ist dann sicherlich schön. Und dann kann er, wenn es einer eilig hat und es fängt an zu regnen, dann kann er immer noch schnell auf dem Schotterweg heimfahren. Oder wenn die Kinder keinen Bock mehr haben und den super schönen, flowigen Pumptrack wahrscheinlich nicht fahren wollen, können sie auf dem Schotterweg fahren. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Das komplette Wegenetz ist ja ein Projekt, dem wir ja versuchen zu folgen. Das will ja nicht nur die DIMP, sondern das wollen wir von Bike & Berg ja nun auch genau das so erreichen. Das ist auch, glaube ich, das, was passieren muss, dass wir die Trails oder das Trailnetz hier deutlich besser machen. Vor allem folgen wir damit unserem eigens gesetzten Maßstab Lenkung durch Angebot, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt ein ordentliches Angebot schaffen, das für jeden was mitbringt, also für jeden Mountainbiker etwas mitbringt, dass es für alle attraktiv ist und dann auch so wählbar ist, dass man das nach den eigenen Fähigkeiten dann noch entsprechend nutzen kann. Wenn ich das mal so im Hinblick auf Gäste sehe, also die haben wir jetzt hier auch schon, wenn ich sehe, dass hier Leute aus dem Allgäu hierher kommen, um hier Mountainbike zu fahren, dann spricht das schon für die Region. Aber was müssten wir nun besser machen, dass die Region attraktiver wird?
Ja, wie gesagt, wir müssen die Wege klassifizieren nach Schwierigkeiten. Wir müssen den Leuten, die herkommen, ein Angebot bieten oder auch Leuten, die neu anfangen mit dem Sport und sich jetzt gerade kürzlich ein Rad gekauft haben und eigentlich noch nicht diese 20 Jahre auf dem Buckel haben wie mir, einfach überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, ein niedrigschwelliges Angebot zu finden und erstmal in diesen Sport einzusteigen. Und dort etwas zu finden, was zu ihrem Können und zu ihrem Skills passt. Klar kann man dann die Region, kann man darauf aufbauen. Man kann dann natürlich Arbeitsplätze schaffen, indem man dort Fahrtechnik-Seminare anbietet. Man kann Bikeverleih machen. Der örtliche Handel wird profitieren. Wir werden natürlich auch schaffen, dass wir viel mehr Kinder und Jugendliche für diesen tollen Sport begeistern. Und Kinder, die anfangen mit Mountainbiken, die sind so ganz schnell so angefixt, die sind so Radsport begeistert. Die kommen mit 18 gerade auf die Idee, einen Führerschein zu machen und sich ein Auto zu kaufen. Die kaufen sich dann nämlich vom ersten Gehalt, wenn sie mal in Lehre sind oder mal studiert haben, ein geiles Mountainbike und die fahren dann mit dem Mountainbike zur Arbeit und verstopfen nicht mehr die Straßen. Das ist nämlich ein ganz anderer Aspekt, nämlich Leute, die das Fahrrad schätzen als Sportgerät, als Freizeitgerät, die entdecken das natürlich auch als Alltagsverkehrsmittel. Das ist ja auch eine Sache, wo wir eigentlich hinwollen, dass mit dem Radsport an sich als ökologische Alternative zu dem Individualverkehr mit dem Auto fördern wollen. Weil das bringt nichts, hier jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre in Deutschland alle Verbrennungsmotoren durch Elektroautos zu ersetzen, weil das löst nicht das Problem, dass in jedem Autobus einer hockt und wir dann jeden Morgen eine Stunde in Stau stehen müssen, um dann noch einen Parkplatz zu besuchen. So können wir nicht mehr weiter wachsen in Deutschland.
Ja, das ist die Thema Verkehrswende, die unbedingt in irgendeiner Form herbeigeführt werden muss.
Das kann man auch durch Mountainbiken erreichen.
Ja, genau, weil man damit natürlich auch das Fahrradfahren wirklich attraktiver macht. Wenn wir über Gäste von außen sprechen, wie denkst du über Gäste von außen? Siehst du das eher kritisch, so, dass wir so, wir sind hier daheim, das sind unsere Trails, ich will niemanden in unseren Netzen haben, oder fändest du das eher attraktiv, wenn wir auch Gäste von außen haben, die hierher kommen?
Also ich habe mit meinem Fahrrad einen Wirkungsspielraum von, sage ich mal, 20 Kilometer um meinen Wohnort drumherum. Sobald ich diese Grenze von 20 Kilometer überschreite, bin ich dort nicht mehr zu Hause, bin ich Gast. Jeder von uns, jeder, der Mountainbike fährt, war sicherlich schon mal Gast in einer Nachbarregion oder in den Bergen oder in einem anderen Ort oder hat vielleicht auch mal einen Kumpel besucht oder eine Facebook-Freundschaft gemeinsam mit dem was zu machen, hat dem sein Revier besucht. Das hat jahrelang natürlich, sage ich mal so, von Du zu Du funktioniert und ich kenne da einen Kumpel und ich habe da noch jemand, aber wir leben in einer anderen Zeit. Heutzutage macht man den Rechner an, guckt ein Mountainbike, Komoot, zack, 25 Tourenvorschläge, Mountainbike Highlight da, Mountainbike Highlight dort. Hock mich ins Auto, fahr hin, guck nach Wanderparkplatz am Braunenberg, stell die Karre da ab und hock mich aufs Rad und fahr mit dem E-Bike womöglich eine Tour mit 1500 Höhenmetern und 90 Kilometern und setz mich abends ins Auto und fahr wieder heim. Und sag ich mal, diese Gäste, die dann die Straßen verstopfen und am Wochenende auch noch Stau machen, die sehe ich ein bisschen kritisch. Was ich mag und was ich ja selber auch praktiziere, ich fahre für mehrere Tage irgendwo hin in einen Ort, wo bekannt ist als gute Mountainbike-Destination, gehe dort auf den Campingplatz, gehe ins Hotel, je nachdem, was ich für Vorlieben habe, guck, was es dort noch an Einkaufsmöglichkeiten gibt, guck, was es da zum Beispiel noch an Freizeitmöglichkeiten gibt, zum Beispiel, wenn ich im Herbst oder Winter unterwegs bin, gehe ich gerne noch in die Therme, gehe ich in die Sauna. Und ich denke mal, wenn man das kombiniert mit der Gastronomie, der Hotellerie und auch diese Angebote, die die Städte an sich oder die Orte an sich noch zu bieten haben, an Museen, an Freizeitaktivitäten, das alles kombiniert und die Leute dann ihren Urlaub vielleicht auf der Schwäbischen Alb verbringen, anstatt dass sie in die Karibik fliegen und dann mit einem Kreuzfahrtschiff Tonnen von Schweröl verblasen, um dann sich da in der Domrep bei All Inclusive die Birne zuzusaufen. Also die Leute habe ich lieber hier und dann vielleicht können wir davon auch irgendwann mal leben. Und vielleicht hat ein Bekannter oder ein Freund von mir eine Gastwirtschaft oder ein Café, wo dann halt auch mal jeden Abend 30, 40 Biker zum Bier after Bike kommen und er dann damit sein Auskommen hat und da einen Job hat, der ihm Spaß macht.
Damit wären ja praktisch die Gäste von außen, die hierher kommen zum Biken, natürlich ein absoluter Mehrwert für die Region. Das heißt also für die Stadt oder für die Städte, die mitmachen, wäre es ein echter Mehrwert. Es wäre tatsächlich eine Steigerung der Übernachtungszahlen. Und wir haben uns da vor etwas mehr wie einem Jahr mal an den Parkplatz gesetzt und haben mal einen halben Tag lang Gäste gezählt. Das haben wir dann mal so nach diesen statistischen Faustregeln einfach mal hochgerechnet und kommen darauf, dass wir das Potenzial hier haben für zwischen 16.000 und 20.000 Gäste im Jahr. Wenn davon nur ein Viertel hier bliebe, dann wären das immerhin fast 5.000 Übernachtungen im Jahr, die mehr zu erwarten wären. Und der Kulturtourismus, wie du ihn ja eben schon angesprochen hast, wie Museen, Thermen, Schwimmbäder, wovon wir hier doch einiges zu bieten haben, oder auch das Besucherbergwerk, an dem man ja mehr oder weniger mit dem Bike sowieso vorbeikommt, würden dadurch wirklich richtig echte Zuwachsraten erleben können. Also eigentlich eine sehr positive Sache.
wenn man in die Infrastruktur investiert.
Ja.
Weil das Wegenetz ist natürlich, sage ich mal, durch die lokalen Biker und durch Leute, die jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren neu dazugekommen sind, auch durch den Boom der E-Bikes, natürlich schon irgendwo auch, ich will jetzt nicht sagen an der Belastungsgrenze, aber man merkt schon langsam, es gibt auf einigen Wegen eine Häufung von Nutzung. Ja. Und dadurch auch einen Impact auf den Naturraum, auf andere Interessenten im Wald. Also zum Beispiel die Jäger sind natürlich nicht begeistert, wenn noch mehr Mountainbiker kommen. Mhm. Aber da müssen wir halt Lösungen finden und gucken, wo kann man naturverträglich und auch verträglich in Bezug auf die anderen Benutzergruppen das ganze Zeug lenken. Und dann geht man halt mal in einen Bereich rein, wo vielleicht noch nicht so viel los war. Und macht denn das, was ich erzählt hatte, diese Strecken, 4 Kilometer Schotterweg, ich baue daneben dran halt so eine Pumpline rein und dann sind die Leute verräumt.
Das heißt also letztendlich genau nämlich der Punkt, wir müssen ein Wegenetz ausbauen, es muss ein homogenes Netz entstehen, das für viele Besuchergruppen wirklich die Region attraktiver macht. Damit erreichen wir, dass wir keine Konzentration mehr haben an bestimmten Hotspots, sondern eben die Leute in der Fläche auch beschäftigen, die da richtig Spaß haben, die dann längere Zeit auch Touren fahren. Und dadurch gewinnen wir natürlich für alle Stakeholder, also auch für die Jagd und für den Forst, echte Mehrwerte, weil wir dann sehr kalkuliert mit Zeiten umgehen können, beziehungsweise mit der Gästesteuerung oder Besucherstromsteuerung, das irgendwie in den Griff zu bekommen
und ja, nicht irgendwie. Und man kann die Leute auch aus gewissen Gebieten, die schützenswert oder wo es halt Konflikte geben könnte, raushalten, indem man halt einfach die ausgewiesenen Routen, die offiziellen Routen, attraktiv gestaltet und dran vorbeiführt oder drumherum führt.
Ja, genau. Das haben wir ja jetzt momentan schon die Situation, dass es mal einen Trail gibt, der in einem schützenswerten Raum ist. Und wir haben da bereits mit Jagd und Forst gesprochen. Selbst die haben dann schon direkt gesagt, lass uns diesen Trail einfach ein Stück weit verlegen, dann haben wir da nämlich auch absolute Ruhe geschaffen. Wenn wir jetzt die Region im europäischen Vergleich sehen, sind wir da mit der Region konkurrenzfähig?
Wir haben natürlich in den Mittelgebirgen in Deutschland den Vorteil, dass wir immer Saison haben. Also zum Beispiel im alpinen Raum in Sölden, die haben 3 Monate Saison. Die machen im Juni auf und im September schneit es schon wieder. Und wir können auf der Schwäbischen Alb immer Mountainbiken. Es gibt zwar immer wieder mal 1-2 Wochen, wo ein bisschen Schnee liegt, oder es gibt auch mal so eine nasse Woche im November. Aber wir sind hier Ganzjahresregion und die Locals machen das seit Jahren. Es gibt auch Gäste, die im Winter hierher kommen, extra aufs Herzfeld oder auf die Schwäbische Alb, um dem Matsch in Stuttgart zu entgehen. Also Stuttgart ist zu warm im Winter, da ist matschig, da ist immer sumpfig und dann fährst du eine Stunde mit dem Auto auf die Alb. Und dann bist du 200 Meter weiter oben und da ist Frost. Und Frost ist was Tolles zum Mountainbiken, weil dann ist der Weg nicht matschig. Und man kann einfach wunderbar fahren. Da haben wir ein Potenzial, was zum Beispiel die alpine Region gar nicht hat, weil da schneit es einfach zu viel. Da ist halt mit Mountainbiken im Winter nicht viel möglich.
Ja, damit natürlich ein Mehrwert übers ganze Jahr. Also nicht nur in 2-3 Monaten, in denen dann alles erwirtschaftet werden muss, sondern eigentlich das ganze Jahr über einen echten Mehrwert, wo wir dann auch hier gegebenenfalls entsprechend Gäste begrüßen können.
Ja, vor allem im Frühjahr, weil das Frühjahr ist in den Alpen eigentlich zum Mountainbiken, oft kann man nicht in die alpinen Regionen, weil der Rest Altschnee liegt bis Mai, Juni und hier auf der Schwäbischen Alb ist ab März, sobald das erste Grün sprießt, sind die Trails in einem traumhaften Zustand, überblüht, es duftet, die ersten Insekten fliegen rum, das Laub ist noch nicht auf den Bäumen und dann haben wir hier 12, 14 Wochen Paradies, während in den Alpen noch Schneematsch und Tauwetter und Murenabgänge sind. Und da haben wir absolutes Potenzial, was woanders nicht gegeben ist. Und das Gleiche haben wir noch mal im Herbst. Also wir haben diese Übergangszeiten. Da ist im Gebirge womöglich schon auf 2000 Meter mit erstem Neuschnee zu rechnen. Da ist hier bei uns der goldene Oktober, raschelndes Laub, traumhafte Wälder, Laubwälder mit allen Farben und Lichtspielen, mit Nebelschwaden, Spinnweben, Altweibersommer. Es ist einfach traumhaft.
Ja, so kenne ich das, denn ich wohne ja nun auch hier und ich bin echt glücklich, dass ich hier leben darf. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts angelangt und die letzte Frage, die 15. Frage ist noch offen. Was möchtest du den Bikern hier in der Region und auch den Gästen oder auch der Kommune mitgeben von dir aus?
Ja, Mountainbiken ist die schönste Sportart der Welt und wer das noch nicht erlebt hat, der sollte es unbedingt tun. Und ich kann jedem nur raten, leiht euch mal ein Bike aus oder kommt zu mir. Ich habe einen ganzen Garage voll, einen ganzen Keller voll mit Bikes. Fahrt eine Tour. Ich würde euch diese traumhafte Sportart nahebringen und euch diese Faszination mitnehmen. Und ihr werdet hinterher begeistert sein und ihr werdet nichts mehr gegen Mountainbiker haben.
Dem möchte ich mich eigentlich zu 100% anschließen. Außer, dass ich nicht die ganze Garage voll mit Bikes habe. Aber wir bieten das ganz herzlich an, vor allem auch den Kommunen oder auch die Bürgermeister oder Stadträte, die sich damit einfach mal auseinandersetzen wollen, sind herzlich eingeladen, einfach mit uns mal eine Runde auf der Ostalb zu fahren. Damit sind wir am Ende angekommen. Carsten, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Euch Hörern ein ganz herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Podcast Bunny Hop Powered by Bike und Berg. Bis dann, ciao.
So Rüdiger, ich bedanke mich natürlich, dass du mir die Chance gegeben hast, hier ein bisschen was von meiner Passion Mountainbiken zu erzählen. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast sehr viele Hörer finden wird. Und ich kann nur empfehlen, die anderen Folgen, die es vor mir schon gegeben hat, auch nochmal anzuhören, weil die sind auch alle ganz toll. Und somit tschüss miteinander.